Ich freue mich, dass ich mal wieder hier sein darf und ja, altbekannte Gesichter sehen. Und das ist einfach schön. Ja, im Hauskreis nehmen, ja, man kann sagen, seit Monaten den Hebräerbrief durch. Und das hat mir Anstoß gegeben zu dieser Predigt heute. Weil der Schreiber des Hebräerbriefes, den wir gar nicht kennen, wir wissen nicht, wer der Verfasser ist, sich auseinandersetzt mit unserem Jesus als Hohepriester, als einer, der unglaublich wirkt im Himmel, nachdem er aufgefahren ist, wie wir es jetzt ja gerade, wo wir erinnert wurden am vergangenen Donnerstag und bei Jesus sitzt, und vergleicht ihn mit dem, was im Alten Testament war. Und dann in Kapitel 11, da geht er auf den Glauben ein, ganz stark der Glaube, und zwar nicht der Glaube, den wir so landläufig kennen. Ich glaube, dass es heute Mittag regnen wird oder so, sondern ein Glaube, der eine ganz, ganz große Zuversicht hat auf das, was Gott sagt oder was wir in seinem Wort haben. Das ist ja auch das, was Gott uns sagt. Oder indem jemand sein Wort in einer Predigt entfaltet. Auch das ist ja Gottes Reden. Und nachdem er so beschreibt in den ersten Versen, was ist denn Glaube überhaupt oder was bewirkt Glaube, kommt er dann im ganzen Kapitel 11 ziemlich viele Verse darauf zu sprechen, auf die Glaubensväter und Mütter im Alten Testament, und zeigt nochmal auf, was hat ihren Glauben ausgemacht? Was war das Besondere ihres Glaubens in ihrer jeweiligen Situation? Und das finde ich total spannend, das hat mich umgetrieben, und dann habe ich mich nochmal damit vertieft, um ja, euch heute die Predigt weitergeben zu können. Ich lese den Text nach der neuen Genfer Übersetzung. Was ist denn der Glaube? Er ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft, ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Weil unsere Vorfahren diesen Glauben hatten, stellt Gott ihnen in der Schrift ein gutes Zeugnis aus. Wie können wir verstehen, dass die Welt durch Gottes Wort entstanden ist? Wir verstehen es durch Glauben. Durch ihn erkennen wir, dass das Sichtbare seinen Ursprung in dem hat, was man nicht sieht, also dem Unsichtbaren, in Klammer dazu gesagt. Wie kam es, und jetzt kommen die Verse, die sich auf Abraham beziehen, wie kam es, dass Abraham dem Ruf Gottes gehorchte, seine Heimat verließ und an einen Ort zog, der nach Gottes Zusage einmal sein Erbbesitz sein würde? Warum machte er sich auf den Weg, obwohl er nicht wusste, wohin er kommen würde? Der Grund dafür war sein Glaube. Im Vertrauen auf Gott ließ er sich in dem ihm zugesagten Land nieder, auch wenn er dort zunächst nichts weiter war als ein Gast in einem fremden Land, und zusammen mit Isaak und Jakob, denen Gott auch dasselbe Erbe in Aussicht gestellt hatte, in Zelten wohnte. Er wartete auf die Stadt, die auf festen Fundamenten steht und deren Gründer und Erbauer Gott selbst ist. Wie kam es, dass Abraham noch in einem Alter, in dem man eigentlich nicht mehr Vater werden kann, die Kraft erhielt, mit seiner Frau Sarah, die selber unfruchtbar war, ein Kind zu zeugen? Auch dafür war sein Glaube der Grund. Abraham war überzeugt, dass der, der ihm einen Sohn versprochen hatte, vertrauenswürdig ist. So stammt also von einem einzigen Mann, noch dazu von einem, dessen Zeugungskraft erloschen war, eine unermesslich große Nachkommenschaft ab, so unzählbar wie die Sterne am Himmel und der Sand am Ufer des Meeres. Jetzt kommt ein Abschnitt, wo der Schreiber so ein bisschen Rückblick hält auf die Glaubensväter, die bis dahin schon behandelt wurden, in Anführungszeichen, wo er schon Aussagen getroffen hat, und schreibt: Sie alle, von denen wir jetzt gesprochen haben, haben Gott bis zu ihrem Tod geglaubt. Obwohl das, was er ihnen zugesagt hatte, dann noch nicht eingetroffen war. Sie erblickten es nur aus der Ferne, aber sie sahen der Erfüllung voller Freude entgegen, denn sie waren auf dieser Erde nur Gäste und Fremde und sprachen das auch offen aus. Wenn sich aber jemand als Fremder und als Gast bezeichnet, gibt er damit zu verstehen, dass er nach einer Heimat Ausschau hält. Hätten unsere Vorväter dabei an das Land gedacht, aus dem sie gekommen waren, beispielsweise Abraham, so hätten sie ja genügend Zeit gehabt, dorthin wieder zurückzukehren. Nein, sie sehnten sich nach etwas Besserem, nach einer Heimat im Himmel. Daher schämt sich Gott auch nicht, ihr Gott genannt zu werden. Schließlich hat er im Himmel tatsächlich eine Stadt für sie erbaut. Um noch einmal auf Abraham zurückzukommen. Abraham brachte seinen Sohn Isaak als Opfer dar, wie Gott es, um ihn auf die Probe zu stellen, von ihm forderte. Aber hatten denn die Zusagen, die Gott ihm gemacht hatte, nicht alle mit Isaak zu tun? Hatte Gott nicht zu ihm gesagt, durch Isaak gebe ich dir die Nachkommenschaft, die ich dir versprochen habe? Wie kam es dann, dass Abraham trotzdem bereit war, seinen einzigen Sohn zu opfern? Der Grund dafür war sein Glaube. Abraham war überzeugt, dass Gott sogar die Macht hat, Tote aufzuerwecken. Und bildlich gesprochen hat er seinen Sohn ja auch vom Tod zurückbekommen. Ja, das die Verse, die wir im Hebräer Kapitel 11 lesen können. Wer sie zu Hause nochmal lesen mag, die Verse 1 bis 3 und 8 bis 19. Was ist also die Grundlage des Glaubens? Ich denke, das ging aus dem Text schon sehr, sehr stark hervor. Aber ich will darauf nochmal zurückkommen, beziehungsweise das nochmal entfalten. Glaube, und das haben wir deutlich in dem Text gehört, Glaube ist Vertrauen auf die Vertrauenswürdigkeit Gottes. Wenn ich Gott nicht vertraue, dass das, was er sagt, nicht stimmt oder ich Zweifel habe, dann habe ich den Glauben nicht, den Gott von mir erwartet. Also Glaube ist die Überzeugung, dass das, was Gott sagt, wahr ist und dass er seine Zusagen, seine Verheißungen sich erfüllen werden. Und dazu, das ist logisch, setzt Glaube das Reden Gottes voraus. Es braucht also Offenbarungen und Verheißungen Gottes als Grundlage. Das ist die Grundlage, Offenbarungen und Reden Gottes. Und das kann das Wort Gottes sein, das an Menschen ergeht. Das war häufig im Alten Testament so. Ich werde auch über die einzelnen Begebenheiten, die noch folgen, von Abraham sprechen. Oder wenn wir an Mose denken, wie nah war Gott immer an Mose im Dialog? In unserer Zeit, seit Pfingsten, vor 2000 Jahren natürlich Pfingsten, letztes Jahr, wo wir im Zeitalter des Heiligen Geistes leben, ist es das Reden, nach meiner Erfahrung ganz häufig das leise Reden des Heiligen Geistes, der in meinen Geist redet. Oder es ist, ich habe schon angedeutet, eine Predigt, die das Wort Gottes entfaltet, oder wo wir in der Heiligen Schrift studieren und der Heilige Geist dann auch zu uns spricht und uns Erkenntnis gibt und Dinge aufdeckt, wo wir sagen, wow. Also mir geht es immer wieder so, habe ich Stellen vielleicht 10, 20 Mal schon gelesen, weiß ich nicht, kommt drauf an. Ich lese sie neu und plötzlich merke ich, wow, da ist ja noch mal ein ganz anderer Aspekt, den ich noch nie so wahrgenommen habe. Also um glauben zu können, müssen wir überzeugt sein, dass das, was Gott sagt, absolut wahr ist. Und er ist auch der Einzige, der uns ja Fakten über die Schöpfung liefern kann. Wer war bei der Schöpfung dabei? Welcher Mensch war bei der Schöpfung dabei? Keiner. Keiner. Es war Gott alleine, der die Welt ins Dasein gerufen hat. Und deshalb ist auch er der Einzige, der uns berichten kann, wie es geschehen ist. Und wenn wir seinem Wort glauben, wie er die Welt erschaffen hat, dann wissen wir es. Das heißt, Glaube ist im Biblischen, im Geistlichen ein Wissen. Es gibt ein Lied, das fiel mir dann auch ein, das beginnt, Glauben heißt Wissen, es tagt. Ist sicher den meisten bekannt, auch ein Gemeinschaftslied. Ja, Glauben ist Wissen. Und die Vorstellung von einem Gott, der vor aller Materie, die es ja gegeben hat, existierte und dieser Gott diese Materie benutzt, um durch seinen Odem, durch sein Wort, das er ausgesprochen hat, unsere Erde, die sichtbare Erde und den ganzen sichtbaren Kosmos ins Leben zu rufen, ins Dasein zu rufen, das wissen wir, weil es Gott so gesagt hat. Es ist also einfach ein Glaubensakt, dass wir das als wahr erkennen und annehmen. Und jetzt noch ein letzter Aspekt, der ja auch in dem Text vorkam und was wir auch vorhin in einem Lied zum Vorschein kam. Dadurch, dass ja Gott in einem Reich wohnt, in seinem Reich wohnt, das für uns unsichtbar ist, das Reich der Himmel, das Reich Gottes und so weiter, hat verschiedene Begriffe in der Bibel. Unsichtbar ist, wissen wir oder können wir daraus schlussfolgern, dass, was ich schon gerade gesagt habe, die Erde, die, auf der wir leben, die für uns sichtbar ist, und der Kosmos, der für uns sichtbar ist, na nicht ganz, etwa die Hälfte können wir mit unseren Instrumenten, nicht mit unseren, sondern mit dem, was die Wissenschaft zu bieten hat, erkennen. Darüber hinaus, was da ist, wissen wir auch nicht. Wir ahnen nur, dass der Kosmos sich immer weiter entfaltet. Das können wir nur wissen durch die Existenz Gottes. Und weil das so ist, ist auch der Glaube, das heißt das, was Gott sagt, nicht auf das Menschenmögliche beschränkt, sondern durch den Glauben, durch die Offenbarungen Gottes, durch die Erkenntnis, die wir durch den Heiligen Geist bekommen, können wir Dinge sehen, die auch im Unsichtbaren liegen. Und das ist total spannend, finde ich. Die Welt sagt, ich glaube, was ich sehe. Ich sehe, da ist ein Stuhl, also glaube ich, da ist ein Stuhl. Gut, den Strom kann man nicht sehen, den elektrischen Strom meine ich jetzt, den kann man nicht sehen, aber man kann ihn beweisen und deshalb ist das auch anerkannt. Ich wollte da nur noch mal ein simples Beispiel und jetzt sagt aber Gott, nein, du siehst, was du glaubst. Du siehst, was du glaubst und wenn du glaubst, dass da ein unsichtbares Reich ist, nämlich mein Reich, die Himmel der Himmel, die ihr gar nicht sehen könnt, dann glaubst du das. Das heißt, du nimmst es an, du weißt ganz gewiss, dass es so ist. Ein einfaches Beispiel, wenn wir an den neuen Himmel und die neue Erde denken, wo allein Gott thront, wir sehen davon noch gar nichts. Die Vorfahren haben ihn nicht gesehen, wir sehen ihn nicht. Und dennoch werden wir als Gläubige beides erleben, die neue Erde und den neuen Himmel, beziehungsweise beides existiert bereits heute in der unsichtbaren Welt. Und wir wissen es, weil wir es glauben. Jetzt komme ich zu den Begebenheiten, die der Schreiber uns vorgegeben hat. 5 Begebenheiten aus dem Leben Abrahams. Und da wollen wir mal näher hinschauen. Die erste Begebenheit, wo es um den Glauben geht, war die Berufung Abrahams. Und es wird uns berichtet in der Bibel, dass die ganze Sippe Abrahams, also nicht nur er, sein Vater, die ganze Verwandtschaft, ursprünglich mal in Ur in Chaldea gewohnt haben. Und sie waren vermutlich alle Götzendiener. Das ist ganz einfach auch ein Rückschluss, weil Gott zu dem Zeitpunkt zu den Menschen nicht geredet hat, nicht bekannt war, waren sie zwangsläufig Götzendiener. Ist aber nicht schlimm. Für Gott ist das überhaupt nicht schlimm. Und dann zog der Vater mit der Sippe von Ur nach Haran, das ist eine Stadt weiter nördlich. Und da der Vater als Patriarch alles das Sagen hatte, mussten natürlich alle mitziehen, die zu ihm gehört haben, die ganze Sippe. Als der Vater dann aber starb, erschien, das ist jetzt interessant, da erscheint Gott dem Abraham und gab ihm den Befehl, aus Haran wegzuziehen. Also das war nicht nur so eine Bitte, also bitte Abraham, überleg dir mal, ob du nicht, nein, Gott erschien ihm und gab ihm den Befehl, auszuziehen. Aufbruch. In dem Wort Aufbruch steckt auch Bruch mit drin. Wegzuziehen, das gilt für uns heute genauso, heißt für Abraham als oder hieß für Abraham Bruch mit der Verwandtschaft, Bruch mit der Heimat, Bruch mit Traditionen, Bruch mit Altbekanntem und in dem Falle sogar Bruch mit der Religion. Gibt man das auf? Seine Freunde und Weggefährten werden gedacht haben, was für eine Torheit, Abraham. Vielleicht hast du einen Traum gehabt. Und deshalb gibst du alles auf, du weißt noch nicht mal, wo es hingeht. Ja, okay, das ist eben unsere menschliche Reaktion. Aber natürlich gilt es dann auch abzuwägen, glaube ich diesem Gott, den ich vorher noch nie gesehen oder noch nicht einmal kannte, glaube ich dieser Zusage, dieser Verheißung. Und wir wissen, das können wir nachlesen, 1. Mose 12, können wir das alles ausführlich nachlesen. Abraham gehorchte im Glauben dem Befehl Gottes, ohne zu wissen, wohin die Reise geht. Aber mit dieser Aufforderung, mit diesem Befehl an Abraham, gab Gott ihm eine Zusage. Eine Zusage oder Verheißung, das ist beides dasselbe in der Bibel. Und das können wir lesen in 1. Mose 12, 2. Da spricht Gott zu Abraham: Ich werde dich zu einem großen Volk machen. Ich werde dich segnen. Ich werde deinen Namen groß machen. Werde du ein Segen. Und ich denke, dass diese Verheißung, diese Zusage Gottes war der entscheidende Impuls für Abraham, diesem Gott, den er bis dahin noch nicht kannte, zu gehorchen. Und er zieht aus im Glauben. Der zweite Glaubensschritt war die Ansiedelung im Land Kanaan. Also unterwegs irgendwann hat dann Gott ihm schon gesagt, wo er lang gehen soll. Und das Land Kanaan war das Land der Verheißung. für Abraham ein völlig unbekanntes Land. Er und auch sein späterer Sohn Isaak und dessen Sohn Jakob, also die nächsten beiden Generationen, die auch in 1. Mose 12 als Miterben dieser Zusage bereits genannt werden, sie lebten zeitlebens in Zelten, immer auf der Wanderung, obwohl sie die Verheißung hatten, dass ihnen das ganze Land gehören sollte, hatten sie keinen Grundbesitz. Abraham nicht, Isaak nicht, Jakob nicht. Sie wussten, dieses Land gebe ich euch, eure Nachfahren. Aber Abraham hat bis auf ein kleines Fleckchen Erde eine Höhle, die er erwarb von einem Hethiter, Fleckchen Erde hat er erworben, damit er seine Frau Sarah begraben konnte. Und interessant ist auch, dass zu der Zeit, als Gott diese Verheißung bestätigte, immer und immer wieder, er hat Abraham da nicht im Stich gelassen, eine weitere Zusage dazu kam. In dem Land Kanaan, da war er schon, hat er die Verheißung ihm gegeben, er und seine Frau Sarah sollten einen Sohn bekommen. Und war natürlich etwas Großartiges, denn wir wissen, dass Sarah unfruchtbar war. Können wir in der Bibel alles nachlesen. Und noch etwas hat er dem Abraham offenbart, und das ist, finde ich, total erstaunlich, dass er und Isaak und Jakob das Land nicht besitzen würden, sondern erst seine Nachkommen viel später. Und die Begründung liefert Gott dazu. Das finde ich auch interessant, nämlich er sagt dem Abraham, die Schuld der Amoriter, die damals schon in Kanaan wohnten, war Wahrsagerei, Zauberei, Götzendienst pur. Und das war der Grund, warum später das Volk Israel, als es unter Josua das Land Kanaan eroberte, die Völker vernichten sollte. Wegen dieses Götzendienstes. Wir wissen auch, dass teilweise Menschenopfer gebracht wurden. Also Gott hatte ihm gesagt, dieses Land Kanaan, das er durchstreifte, will ich dir und deinen Nachkommen geben. Aber die Besitznahme des verheißenen Landes würde erst rund 500 Jahre später erfolgen. Das kann man daraus rechnen, weil er auch offenbart, deine Nachkommen werden 400 Jahre in einem fremden Land in der Sklaverei sein. Auch das wusste Abraham schon, weil es Gott ihm offenbart hat. Und wenn wir jetzt die Generation plus 400 und Auszug, dann sind es rund 500 Jahre, bis das Volk Israel, die 12 Stämme, dann 500 Jahre später Kanaan erobern konnten. Und ich frage mich, ist das nicht verrückt? Da gibt Gott einem Menschen eine Verheißung, die sich erst nach 500 Jahren erfüllen soll. Ist das nicht unmenschlich, jemanden so lange zu vertrösten? Ja, menschlich gesehen mag es so sein, aber Abraham hält an den Verheißungen Gottes fest. Und er richtet immer wieder an verschiedenen Stellen, wo er mit dem Zelt gerade ist, Altäre und betet diesen Gott an. Also die Verbindung zwischen ihm und Gott wird immer im Lauf des Lebens stärker, immer konkreter, immer persönlicher. Das ist auch etwas ganz wichtig, wo ich am Schluss nochmal, wenn es darum geht, was hat das uns heute zu sagen, darauf zu sprechen komme. In dieser Zeit vermehrt sich sein Reichtum unter dem Segen Gottes, und es bleibt auch nicht unbemerkt, dass Abraham ein Mann Gottes ist. Immer wieder wird ihm das bestätigt von Menschen, von Völkern. Auch der König Abimelech, König von Gera, kommt zu ihm mit seinem Feldhauptmann, und Abraham erschrickt, was ist jetzt los? Nein, sie kommen, um mit ihm einen Friedensbund zu schließen, weil sie merken, dieser Mann, Abraham, er ist ein Segen unter uns Heiden. Die Frage, die mich auch beschäftigt hat, warum lebten Abraham, Isaak und Jakob nur in Zelten? Denn es gab bereits feste Häuser, also nicht wie bei uns, aber Lehmhäuser mit Ziegel und so. Ja, es gab sogar Städte und Königreiche. Warum lebten sie in Zelten? Warum sind sie immer nur in Zelten zeitlebens umhergezogen? Und auch die Antwort gibt der Schreiber des Hebräerbriefes in Vers 10 und ist total verblüffend. Da lesen wir, er wartete auf die Stadt, die auf festen Fundamenten steht und deren Gründer und Erbauer Gott selbst ist. Also Abraham wusste etwas über die himmlische Stadt Jerusalem. Unglaublich. Weiß nicht, ob Sie das gewusst haben. Das Leben in Zelten versinnbildlichte sein Leben als Pilger auf dieser Erde. Er war auf der Wanderschaft und im Warten auf die göttliche Stadt, die Gott erbaut für seine Kinder. Und deshalb verzichtete er auf Grundbesitz, auf festes Land, auf Wohnrecht und so weiter. Er hatte wohl verinnerlicht, dass wir, und ich schließe uns jetzt ein, aber auch damals er hatte verinnerlicht, dass wir auf dieser Erde keine bleibende Stadt haben, sondern die zukünftige herrliche Stadt Gottes erwarten dürfen. Das übrigens steht auch im Hebräerbrief ein Kapitel weiter. Und hier bestätigt sich auch die Aussage, die ich eingangs betroffen habe, dass der Glaube Dinge sehend macht. Ich kann Dinge wahrnehmen, sehen in meinem Geiste, die noch gar nicht existent sind, aber in der unsichtbaren Welt bereits real. Wir wissen das, weil Gott es uns zusagt. Und ich denke, Gott hat es dem Abraham offenbart oder es hing mit diesem geheimnisvollen Priesterkönig Melchisedek zusammen, von dem ja auch berichtet wird, aber ich will darüber jetzt nicht reden, damit ich nicht zu lange dauere. Die dritte Begebenheit, die der Schreiber des Hebräerbriefes erwähnt, was den Abraham und die Sarah besonders auszeichnet, ist ihr Glaube an die Verheißung, die ich schon angesprochen habe, die beide hochbetagt und menschlich gesehen kein Kind mehr bekommen konnte, die Verheißung bekam, dass sie gemeinsam einen Sohn bekommen würden. Denn zwischendurch kommen dem Abraham auch Zweifel und er fragt Gott, Gott, wie soll das gehen? Mein ganzes Erbe wird mein Diener vermutlich bekommen. Und Gott sagt, nein, es wird nicht dein Diener bekommen. Ich, und bekräftigt nochmal die Verheißung, in einem Jahr wird es soweit sein, dass deine Frau, die unfruchtbar war, ein Kind bekommen würde, einen verheißenen Sohn. Wir wissen, dass Abraham schon einen Sohn hatte, der Ismael, aber dieser war nicht der verheißene Sohn. Und trotz dieser ganzen Unmöglichkeiten, der menschlichen Unmöglichkeiten, glaubt Abraham und auch Sarah, nachdem sie vorher lacht über diese Dinge, ja, glauben Gott. Beide glauben Gott. Und wenn wir nochmal an den Vers 12, wo uns der Schreiber erinnert an die Zusage Gottes, die Nachkommenschaft Abrahams wird so sein, so unermesslich sein, so unzählbar wie die Sterne am Himmel oder wie der Sand am Meer, dann hat das verschiedene Bedeutungen. Das ist mir auch nochmal wichtig zu sagen, das ist nicht dasselbe, sondern die Sterne am Himmel, die versinnbildlichen sozusagen, das sind die Gläubigen, die wie Abraham Gott glauben. Also Es sind die Nachkommen Abrahams im Geiste bis heute. Alle Gläubigen, die an Gott glauben, werden hier als Sinnbild für die Sterne am Himmel, also die Christen weltweit, bis heute und auch in der Zukunft, die keiner zählen kann. Und das andere Bild, der Sand am Ufer des Meeres, steht für die leibliche Nachkommenschaft Abrahams bis heute. Und wenn der Schreiber das geschrieben hat, etwa 70, 75 nach Christus, seinen Brief, dann können wir uns vorstellen, dass in den 2000 Jahren zwischen Abraham und den 70 Jahren nach Christus sehr wohl zu erkennen war, wie viele Nachkommen, leibliche Nachkommen Abrahams es gab. Denn er selber, Abraham, sah nur drei. Seinen verheißenen Sohn Isaak, und derum hatte dann wieder Kinder, nämlich Zwillingspaar Jakob und Esau. Dann starb er. Drei hat er gesehen von seiner unermesslichen Nachkommenschaft, die ihm verheißen war. Ja, dann stellt der Verfasser hier in Versen 13 bis 16 fest, dass alle Erzväter, die im Glauben gestorben sind, nicht alle göttlichen Verheißungen erlebten und auch zum Beispiel die, nicht die Erfüllung der Messias-Verheißung erlebten, die einige teilweise schon kannten. Doch alle, und das ist entscheidend, alle, ihr Glaubensblick, die feste Zuversicht, dass Gott alle Verheißungen erfüllen wird, löste in ihnen eine große Freude aus. Und wir haben vorhin ein Lied gesungen, vierte Strophe. Da hieß es auch, Glauben, Zuversicht und löst in uns Freude aus. Oder darauf freuen wir uns. Also ich hoffe, das ist so. Und dass wir es nicht nur singen, sondern wirklich auch spüren. Ja, sie waren zufrieden, Fremde und ohne Bürgerrecht zu sein, und ihr Leben zeigte deutlich, dass sie ein Vaterland suchten in der himmlischen Heimat. Das wird wieder wiederholt. Und das ist bemerkenswert auch deshalb, denn die meisten Verheißungen an das Volk Israel betrafen materielle Segnungen auf dieser Erde. Aber sie wussten etwas von einer Heimat, die sie nicht sahen. Kommen wir zurück zu der größten und schwersten Glaubensprüfung Abrahams. Ich denke, das können die meisten sich schon vorstellen. Es war der, ja, ich sag mal, Zeitpunkt, als Gott auch ihm befahl, seinen einzigen Sohn Isaak zu opfern. Ohne Zögern macht sich Abraham auf, im Gehorsam Gott gegenüber seinen geliebten Sohn zu opfern. Und ich denke, das Dilemma dieses Schrittes war ihm sehr wohl bekannt. Denn wenn Abraham Isaak töten würde, wie konnte sich dann die Verheißung erfüllen, die erste Verheißung, die Gott ihm in Haran schon gegeben hatte? Du wirst Nachkommen haben, ein großes Volk, unermesslich. Wie soll das gehen, wenn der einzige Sohn, wenn er den einzigen Sohn opfert? Und auch da vielleicht der Hinweis, Isaak war zu dem Zeitpunkt annähernd 20 Jahre alt und noch unverheiratet. Aber Abraham wusste, was Gott ihm verheißen hatte, wird er erfüllen. Und das allein zählte. Wenn Gott ihm also befahl, seinen Sohn zu opfern, dann, das war seine Schlussfolgerung, würde Gott auch seinen Sohn Isaak wieder aus den Toten erwecken. Auch das ist, es gab bis zu diesem Zeitpunkt überhaupt, also in der Bibel überhaupt keinen Fall einer Auferstehung von den Toten. Aber in einem ganz realen Sinne hat Abraham der Auferstehungsvorstellung den Weg bereitet. Und sein fester Glaube an die Verheißung Gottes führte ihn eben zu dieser Schlussfolgerung. Gott wird meinen Sohn wieder auferwecken. Anders geht's nicht. Da war er felsenfest überzeugt. Ja, Gott hatte, und das ist ja dann auch passiert, Gott griff ja ein, wir wissen das. Und anstelle Abrahams durfte er einen Widder opfern, der sich im Gebüsch verfangen hatte, der plötzlich da war. Ich denke, natürlich war das Gottes Wirken. Und insofern war Isaak dann wieder errettet. Da noch ein Hinweis, Gott hatte von vornherein nie die Absicht, den Isaak zu opfern oder opfern zu lassen. Menschenopfer war nie der Wille Gottes für sein Volk, im Gegenteil, Menschenopfer war für Gott immer ein Gräuel. Aber es war eine Glaubensprüfung der besonderen Art, die nur für Abraham galt. Und ich denke, es waren auch die Segnungen und das Wunder der Geburt Isaaks, was Abraham veranlasste, Gott die Treue zu halten, am Glauben festzuhalten, das, was Gott sagt, wird er erfüllen. Was hat das Leben Abrahams und sein Glaube uns heute zu sagen? 4 Gedanken, um jetzt den Text auf heute zu transformieren. Mit Noah und Abraham beginnt Gott seine neue Heilsgeschichte. Davor hatte ja Gott die Menschen sterben lassen in der Sintflut, das wissen wir. Und Gott wusste um das Herz Abrahams und gebrauchte ihn. Er gebrauchte Abraham, weil er wusste, dieser Mann ist treu, er vertraut mir. So wie Gott später, viel später wusste, die Maria, die noch jugendlich war fast, ist die richtige Mutter zur Geburt des Sohnes Jesus auf dieser Erde. Wichtig, auch wir, du und ich, jetzt werde ich mal ganz persönlich, du und ich, wir sind Teil dieser Heilsgeschichte in unserer Umgebung und auf unserem Weg. Und Gott gebraucht auch uns, um Menschen zu erretten, indem wir die Botschaft des Evangeliums verkünden oder aber, dass wir Segen für sie sind oder beides, so wie Abraham auch Segen war für die Heiden. Und denken wir an der Stelle nicht zu klein, was unsere Rolle betrifft. So nach dem Motto, naja, ich habe ja kaum Gaben. Naja, das ist die Frage. Also wir sollten da nicht zu klein denken. Biblisch gesehen sind wir Botschafter, das sagt die Bibel, wir sind wir Botschafter und Priester an Christi Stadt. In dieser Welt natürlich. Und geistliche Kinder Abrahams, das haben wir schon gehört. Der zweite Gedanke, der Weg Abrahams war nicht immer gerade. Das kam jetzt hier nicht heraus, aber das ist auch nicht weiter tragisch, weil der Schreiber ja hervorheben wollte, was die Glaubensmerkmale waren von Abraham. Nein, auch Abraham tat Dinge aus Angst oder Unwissenheit, die nicht im Sinne Gottes waren. Auch er ging durch die Erziehungsschule Gottes und erlebte Anfechtungen und Krisen. Aber was ist das Ziel Gottes, wenn er uns durch seine Erziehungsschule gehen lässt? Das Ziel ist, dass er Menschen zur Reife bringt, damit sie ihre Bestimmung in göttlicher Autorität leben können. Und auch wir sollen im Laufe unseres Lebens einen immer festeren Glauben entwickeln und auf die Verheißungen und Anweisungen Gottes vertrauen. Der dritte Punkt, wir haben das jetzt, denke ich, an mehreren Beispielen gemerkt, die zeitliche Einordnung Gottes ist eine völlig andere als unsere. Wir sind geneigt, alles schnell zu erreichen. Ist heute was bestellt, morgen geliefert. Sonst werden wir schon nervös. Nee, ihr nicht, ich auch nicht. Aber das ist so ein bisschen die Mentalität. Geduld tut uns Not. an Abrahams Leben können wir studieren, dass Gott viel Zeit hat. Und dennoch, und das ist das Entscheidende, dennoch immer im richtigen Moment zur Stelle ist. Er kommt nie zu spät. Nie. Bitte nehmt das mit. Der letzte Punkt, vierter Punkt oder vierter Gedanke, wir müssen nicht ständig mit dem Zelt von Campingplatz zu Campingplatz ziehen, klar, wäre kurios, aber uns sollte bewusst sein, dass auch wir Bürger einer anderen Welt sind. Matthias hat es vorhin gesagt, so in dem Beispiel von einem Freund, der bei den Neuapostolischen, dass da der Gedanke der Wiederkunft Gottes sehr lebendig gehalten wird. Ja, ja, das sollten wir mal drüber nachdenken. Auch das haben wir, glaube ich, gesungen, oder? Wir warten dein auf Gottes Sohn. Wir warten dein auf Gottes Sohn oder auf Gottes Sohn. Ja, das ist etwas ganz Entscheidendes. Das sollten, und die Konsequenz daraus, dass wir Bürger einer anderen Welt sind, hilft uns dabei, dass wir dann auch mehr den Blick richten auf unseren Gott und auf unseren Jesus, unseren Herrn, als auf unsere Schwierigkeiten, die es natürlich auch gibt. Das hat die Bibel nie weggespült. Und wir sollten nicht Schätze sammeln, die Rost und Motten fressen, auch ein Spruch aus der Bibel, oder die bestehlen können, sondern wir sollten Schätze sammeln im Himmel, die dauerhaft Bestand haben. Und dazu zählen auch die Früchte des Heiligen Geistes, Liebe, Frieden, Freude und so weiter. Und wir merken, dass es ohne den Heiligen Geist überhaupt nicht geht. Amen.